Do you want to do it once more then?
Yes, yes. At least once more. I mean, we'll never get a chance to do it again.
Die beiden Beatles, John und Paul, die hier miteinander redeten, sollten tatsächlich danach nie wieder eine Chance haben, gemeinsam Musik zu machen. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell. Und mit einer kleinen Feierstunde für das letzte Meisterwerk der Beatles, ihr Album Abbey Road, das vor 40 Jahren veröffentlicht wurde. Abbey Road ist tatsächlich das Abschiedsalbum der Beatles und sozusagen auch ihr Vermächtnis, denn dieses Album enthält die letzten Aufnahmen, die die Beatles von April bis August 1969 gemeinsam eingespielt haben. Die Songs des im Mai 1970 veröffentlichten Albums Let It Be waren bereits vorher, im Januar 1969, aufgenommen worden. Diese Stunde feiert also den letzten Glanzpunkt der Beatles-Karriere, ihr letztes musikalisches Meilenstein-Album Abbey Road, das genau vor 40 Jahren erschien, in den USA am 1. Oktober 1969, in England und Kontinentaleuropa bereits am 26. September. Wir hören in dieser Stunde neben Coverversionen und Interviewausschnitten vorwiegend Abbey Road Songs aus dem kollagierten Love-Album von 2006 und natürlich auch aus der neuen digital überarbeiteten Fassung des Originalalbums Abbey Road Remastered, erschienen am 9.09.09 gemeinsam mit den restlichen Beatles-LPs in neuer Klangrestaurierung. Beginnen wir nicht mit dem wichtigsten Song des Abbey Road Albums, zu dem komme ich später noch, aber mit jenem Song des Albums, an dem die Band schon im Januar 1969 während der Let It Be Sessions zu arbeiten begann. Es ist der Retro-Doo-Wop-Rocker Oh Darling, bei dem sich der Songautor Paul McCartney mal wieder als begnadeter Schreihals erwies. Man kann diesen McCartney-Song Oh Darling aus dem Abbey Road-Album als eine Parodie auf die Doo-Wop-Ära der 50er und frühen 60er Jahre verstehen. Der schwarze Doo-Wop-Stil, ein Ableger des Rhythm and Blues, wurde vom britischen Beat und vom US-amerikanischen Soul, die beide Doo-Wop-Elemente übernahmen, Anfang bis Mitte der 60er verdrängt. Aber immer wieder griff jemand auch später auf den Doo-Wop zurück, meist als ironisches Zitat. So hatte zum Beispiel Frank Zappa auf seinem Album Ruben and the Jets von 1968 den Doo-Wop-Stil parodiert. Möglicherweise hatte sich Paul McCartney, der wie auch John Lennon Frank Zappa sehr schätzte, davon anregen lassen, selbst eine Nummer in diesem Stil zu schreiben und aufzunehmen. Die allererste Fassung von Oh Darling hatten die Beatles am 27. Januar 1969 während ihrer Live-Sessions für das Let It Be-Album aufgenommen. Interessant bei diesem Live-Dokument, das auf der dritten Anthology-Doppel-CD erschien, ist die zweite Gesangsstimme von John Lennon, die in der Endfassung dann völlig wegfiel, sehr zum Missfallen von Lennon. Am Ende des gleich folgenden Ausschnitts aus dieser ursprünglichen ersten Live-Fassung von Oh Darling sagt John Lennon plötzlich, dass Yoko Onos Scheidung von ihrem ersten Mann nun endlich durch sei, worauf er dann weiter singt und einen neuen Text improvisiert des Inhalts: Er sei nun frei und sein Baby, gemeint ist Yoko, habe dem Anwalt mitgeteilt, es sei alles okay.
The Yoko's divorce has just gone through. Free at last. I'm free. This morning. The paper told the lawyer it's okay.
Die Beatles live mit Billy Preston am Piano, wie gesagt schon im Januar 69 während der Let It Be Sessions aufgenommen. Doch dann wurde an diesem Song Oh Darling nicht weitergearbeitet. Erst 3 Monate später, bei den Aufnahmen zum Abbey Road Album, gingen die Beatles daran, den Song fertigzustellen. Oh Darling landete schließlich als Song Nummer 4 auf Abbey Road. Die unmittelbaren Nachbarsongs auf dem Album werden schon immer besonders kontrovers diskutiert. Song Nummer 3, Paul McCartneys Woodville-Adaption Maxwell's Silverhammer, ist eines dieser musikalisch banalen Sing-Along-Liedchen, für die Paul McCartney berüchtigt ist. Die Textstory über einen Wahnsinnigen, der mit seinem silbernen Hammer erst seine Freundin erschlägt, dann seinen Lehrer und schließlich auch noch den Richter, mag zwar recht originell und witzig gemeint sein, aber die musikalische Substanz des Songs ist schlichtweg dürftig. John Lennon gab zu Protokoll, er würde den Song hassen, und sogar der ansonsten eher konziliante Ringo meinte, das sei der übelste Track gewesen, den sie jemals aufgenommen hätten, wobei Ringo mehr die Aufnahmeprozedur meinte als den Song selbst. Wie schon bei dem ähnlich schlichten Song Obla di Obla da, knechtete Paul McCartney seine Begleitmusiker auch bei Maxwell Silverhammer durch ständige Neufassungen und Überarbeitungen, weil McCartney der Meinung war, in perfekter Form könne der Song ein Single-Hit werden, während die anderen 4 nur hofften, dass die Qual der Aufnahme möglichst bald überstanden ist. Eine Veröffentlichung als Single kam für die anderen 3 absolut nicht in Frage. Bang, bang, Maxwell Silverhammer. Dieser Ausschnitt mag genügen. Das musikalisch Originellste an diesem Song war wohl der Einsatz des Moog-Synthesizer, damals 1969 noch ein absolutes Novum in der Popmusik. Musikalisch-kompositorisch noch weniger Substanz weist Ringos Songbeitrag zum Abbey Road-Album auf. Seine musikalisch eher bescheidene Komposition Octopus's Garden knüpft thematisch an den früheren Unterwasserhit Yellow Submarine an, ohne allerdings dessen Charme und Eingängigkeit zu erreichen. Für das kollagierte Love-Album hatten George Martin und sein Sohn Giles eine originelle Idee realisiert, indem sie Ringos Octopus-Gesang mit den Streichern aus dem Song Goodnight, dem Abschlusstitel des weißen Albums, zusammengemischt haben. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. Chorstimmen im angedeuteten Kinderplärr-Sound entbehren natürlich nicht einer gewissen Ironie. Auch dieser Ausschnitt mag genügen, um einen Eindruck von Ringos Songbeitrag zum Abbey Road Album zu bekommen. Dass sich die 4 noch Beatles Mitte 1969 noch einmal zusammenraufen würden, nach all den Spannungen, Differenzen und Anwürfen, die ihre fast gescheiterte Zusammenarbeit bei den Let It Be Sessions im Januar 69 überschatteten, das war für das Umfeld ihrer engsten Vertrauten fast wie ein Wunder. Die treibende Kraft, die den Drohnenzerfall verhindern und ein weiteres, wenn auch vielleicht letztes gemeinsames Album auf den Weg bringen wollte, war wieder einmal Paul McCartney.
I think before the Abbey Road sessions, it was like we should put down the boxing gloves and try and just get it together and really make a very special album.
Vor den Abbey Road Aufnahmen, sagt Paul McCartney, hieß es, die Boxhandschuhe auszuziehen und zu versuchen, es wieder hinzukriegen, um ein wirklich ganz besonderes Album zu machen. und er fährt fort.
I think it was in a way the feeling that it might be our last. So let's just show them what we can do. Let's show each other what we can do and let's try and have a good time doing it.
In gewisser Weise war uns klar, dass dies unser letztes Album sein könnte. Deshalb wollten wir nochmals zeigen, was wir drauf haben und wollten uns gegenseitig zeigen, was wir noch drauf haben. Also versuchten wir es und wollten dabei eine gute Zeit miteinander haben, sagt Paul McCartney. Ein Garant für das Gelingen der neuen Albumproduktion sollte die erneute Zusammenarbeit mit George Martin sein, dem langjährigen Produzenten und Freund der Beatles, der zuvor bei den Let It Be Sessions entnervt das Handtuch geworfen hatte. Er war ziemlich überrascht, als er einen Anruf von Paul bekam, der ihn fragte, ob er das neue Album produzieren wolle. George Martin war skeptisch und wollte nur zusagen, wenn er als Produzent so arbeiten könne, wie es früher möglich war. Das heißt, wie es vor dem Chaos möglich war, das mit den Aufnahmen zum weißen Album begann. Paul bestätigte, dass auch John damit einverstanden sei.
So I was quite surprised when Paul rang me up and said, we're going to make another record, would you like to produce it? And my immediate answer was, only if you let me produce it the way we used to. And he said, we do want to do that. I said, John included? He said, yes, honestly.
Produktionstechnisch als auch kompositorisch herausragend gelang allen Beteiligten der Paul McCartney-Song You Never Give Me Your Money, der vielschichtig arrangiert ist und aus 5 verschiedenen Songteilen besteht, im Grunde eine Songsuite en Miniatur.
You never give me your money. You only give me your funny paper. And in the middle of negotiations, you break down. I never give you my number. I only give you my situation. And in the middle of investigation, I break down.
Mit einem Kinderreim endet der Song und beginnt mit der Zeile You never give me your money, you only give me your funny papers. Gemeint damit ist die finanzielle Krise, in der das Unternehmen Apple und damit die Band The Beatles Anfang 1969 steckte. George Harrison meinte mal in einem Interview, die Finanzleute ihrer eigenen Firma Apple hätten ihnen ständig irgendwelche Papiere vorgelegt, in denen gestanden habe, wie viel sie verdient hätten, aber Geld hätten sie in dieser Phase keines gesehen. Deshalb hatten John, George und Ringo gegen den Willen von Paul den ausgebufften und umstrittenen Musikmanager Alan Klein engagiert, um ihre Finanzen wieder in Ordnung zu bringen und die marode Firma Apple zu sanieren. Paul McCartney bestand darauf, dass dieser Job von seinem Schwiegervater Lee Eastman erledigt werden sollte, was die drei anderen aber ablehnten. Auch diese Auseinandersetzung steckt in Paul McCartneys Songtext. Man kann den Text aber auch als Metapher für das Ende der 60er Jahre Träume und für das nahe Ende der Beatles interpretieren. Doch das Textende deutet eine optimistische Perspektive an. Beobachter haben den Song You Never Give Me Your Money als Startrampe für Paul McCartneys Solokarriere gewertet. Paul McCartney ist aber noch der Antreiber, der aktivste Beatle bei den Aufnahmen zum Abbey Road Album. Er schwingt sich auch wieder zum Bandleader auf, was den anderen nicht unbedingt gefällt. Und Paul hat auch wieder den größten kompositorischen Anteil am neuen Album. Doch die populärsten Songs liefert mit Something und Here Comes the Sun zum ersten Mal in der Beatles-Geschichte George Harrison. Doch den wichtigsten und nachhaltigsten Song des Albums steuert John Lennon bei.
He's roller coaster, he got early warning. He's got Doris Duckers.
5.
Yes. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Yeah!
dieser Song-Opener des Albums Abbey Road war ein starker Einstieg. Aus heutiger Sicht kann man sagen, ein zeitloser Song, oft gecovert, aber nie erreicht. Mit dem charakteristischen Bassriff, den extremen Echo-Hall-Effekten auf dem rhythmischen Schpp, dem bluesorientierten Down-to-Earth-Groove, den relaxten Gitarreneinwürfen, dem starken Refrain und den freien Assoziationsketten des Textes mit mal kuriosen, mal fast pornografischen, mal absurden Formulierungen gehört Come Together zu den besten Stücken des Albums, wie überhaupt zu den stärksten Songs, die John Lennon je für die Beatles geschrieben hat. Interpretiert wurde die Titelzeile Come Together einerseits als Aufforderung zum solidarischen Gemeinschaftserlebnis des Zusammenkommens, andererseits aber auch als Aufforderung zum gemeinsamen, orgastischen Zusammenkommen. Come together right now. Over me. Die über eine Minute lang andauernde Schlussphase mit langsamer Ausblende wurde zu einer Art Blaupause für bluesorientierte Rockbands jener Tage, die in der Folgezeit ähnliche Grooves für sich entdeckten. Dieser Schluss von Come Together hat eine ganz besondere Ausstrahlung, gerade in der Einfachheit, mit dem bodenständigen, aber lockeren Grundrhythmus, den unprätentiösen, nur hingetupften melodischen Gitarreneinwürfen und John Lennons Stimme, die nichts anderes macht, als immer wieder Come Together zu wiederholen und das angehängte Yeah zu variieren. Eigentlich passiert nicht viel, aber das, was passiert, erzeugt eine ganz besondere Atmosphäre, um nicht zu sagen Magie.
Come Together is me, writing obscurely around an old Chuck Berry thing. It's one of my favorite Beatles tracks. It's funky, it's bluesy, and I'm singing it pretty well. And I like the sound of the record. You can dance to it.
In diesem Interviewausschnitt spricht John Lennon einen alten Chuck Berry-Song an. Die ersten Silben seines Textes sollten Lennon teuer zu stehen kommen. Er habe den Anfang des Textes von Chuck Berry geklaut, so lautete die Anklage. John Lennons Textzeile lautet: "Here come out flat up, he come grooving up slowly." Im Chuck Berry-Song You Can't Catch Me heißt es: "Here come up flat top, he was grooving up with me." Tja, wenn das nicht auf die schändlichste Weise abgekupfert ist. Als Wiedergutmachung musste sich John Lennon verpflichten, für sein Rock'n'Roll-Album von 1975 zwei Chuck Berry-Nummern aufzunehmen, und zwar den Song You Can't Catch Me, von dem er angeblich geklaut hatte, und den Chuck Berry-Klassiker Sweet Little Sixteen. Weil das Rock'n'Roll-Album ein Hit wurde und Goldstatus erreichte, kassierte Chuck Berry eine Menge an Tantiemen und war es damit zufrieden. Der Musikverleger von Chuck Berry erstritt nochmals rund $7,000. Auch eine nette Art und Weise, zu Geld zu kommen. $7,000 für 5 Worte, die in den beiden Texten übereinstimmen. Das sind $1,400 pro Wort. Ein einträgliches Geschäft. Doch auch für John Lennon war sein Song Come Together finanziell durchaus lohnend. Denn die Zahl der Coverversionen, die ihm und bis heute seiner Witwe Tantiemen eingebracht haben, ist kaum noch überschaubar. Ein paar Beispiele kurz angespielt.
Over me.
Nach Delbert McClinton war das zu guter Letzt noch ein Ausschnitt aus dem kollagierten Love-Album der Beatles. Auch von Ike, Tina Turner, von Paul Weller und vielen anderen mehr gibt es mehr oder minder gelungene Interpretationen von Come Together. John Lennons zweiter Songbeitrag zum Abbey Road Album ist sein Heavy Blues Rock I Want You, She's So Heavy. Ein kompromissloser, gewaltiger Riff-Monster-Titel, textlich reduziert auf 14 Worte, die zudem ständig wiederholt werden, wobei Lennon zum Teil wie ein Berserker schreit, jedenfalls emotional auf eine Tour oder gar Tortur de Force geht, wie kaum zuvor. Und sich damit von Paul McCartneys gefälligen Popballaden abgrenzt wie noch nie zuvor. I want you so bad, it's driving me mad, she's so heavy. Das ist der gesamte Text des 7-Minuten-Titels. Der Kritiker Ian MacDonald schrieb, Lennons leidenschaftliche Liebe zu Yoko Ono hatte ihn bis ins Innerste erschüttert. Seine lang ersehnte erotische Mutter war endlich gekommen und die Realität war fast schon zu viel für ihn. Ihr sexuell verfallen, war er hilflos abhängig. Kein Wunder, dass der Text immer wieder die gleiche Phrase bringt, Lennon ist buchstäblich besessen. Zitat Ende. John Lennon selbst sagte zu diesem Text einmal, fast entschuldigend, es handelt von Yoko, sie ist so stark und da ist nichts anderes, was ich sonst über sie sagen könnte, als, dass ich sie will und dass sie so stark ist. Dieser bluesbezogene Rocktitel gliedert sich musikalisch in zwei Teile. Eine Rifffigur im 12/8-Takt, mit der der Song beginnt und auch endet, und einen Vierviertel-Groove im Stile des britischen Bluesrock, wie er Ende der 60er Jahre nicht nur in England überaus populär war. Der Song wurde kontrovers aufgenommen. Für manche Fans war dies der verstörendste Titel des Albums. Andere begrüßten das Stück enthusiastisch als Weiterentwicklung der Beatles zu einer härter rockenden Gangart, die John Lennon auf seinen nächsten Soloalben auch fortführen sollte. Nicht nur aus Zeitgründen, auch weil die ständige Wiederholung des Schlussriffs eine gewisse Langeweile erzeugt, wird hier ein Stück eingekürzt. Abrupt reißt plötzlich die Aufnahme ab. Lennon wollte mal etwas anderes als die übliche Auswende ausprobieren und ließ das Band einfach abschneiden. Die nicht enden wollende, hier aber verkürzte Rifffigur in der Schlussphase erinnerte Kritiker wegen der düsteren Sturmwindbeimischung und wegen des gravitätischen Schrittmaßes an die sich nähernden Schritte des Sensenmannes. Mit diesem Spuk endet die A-Seite der Original Abbey Road LP. Doch der Spuk ist gleich verflogen. Mit dem nächsten Song wird man freundlich sonnig begrüßt. George Martins Song Giles kam auf die Idee, George Harrisons hübschen Gitarrensong Here Comes the Sun klanglich für das Love-Album ein wenig indisch einzufärben. Giles Martin wunderte sich, dass George Harrison, der indische Klänge in die Popmusik eingeführt hatte, bei seinen großen Songs der letzten Beatles-Jahre überhaupt keine indischen Instrumente mehr zum Einsatz brachte. Gerade zum Song Here Comes the Sun, der von Licht und Erleuchtung handelt, müssten doch indische Klänge besonders gut passen, dachte Giles Martin und mixte die Tabla- und Tanpura-Klänge aus dem Sgt. Pepper-Song Within You, Without You mit der Aufnahme von Here Comes the Sun. Und siehe da, es passte. Bei dieser Musik geht immer wieder die Sonne auf. George Harrison hatte da einen wirklich schönen Gitarrensong zum Abbey Road Album beigetragen. Here Comes the Sun ist ein geradezu zeitloser Folksong, der scheinbar jede Mode überdauert. An jedem Strand dieser Welt, vom Baggersee bis Barbados, wird dieser Song seit nunmehr 40 Jahren immer wieder gerne geklampft. Noch populärer wurde George Harrisons zweiter Song auf dem Abbey Road Album. Something stieg auf zum zweitmeistgecoverten Beatles-Song nach Yesterday und wurde im Oktober 1969 als einzige Single des Abbey Road Albums ausgekoppelt. Die meisten, die den Song zum ersten Mal hörten, dachten, es sei eine Komposition von Lennon McCartney oder von einem der beiden alleine. Aber nein, George Harrison kam plötzlich mit Something in the Way, sagt Paul McCartney.
You tended to think, well, if it's going to be a single, it would be John or me, or John and me that would write it. And then suddenly George just came up with this song, you know, Something in the Way.
Something.
Was man bislang nur Paul oder mit Abstrichen auch John zugetraut hatte, das war mit Something nun auch George gelungen, eine einschmeichelnde und doch nicht klischierte Melodie mit ausgefeilten Harmonien zu verbinden, dazu poetische Worte zu finden und insgesamt ein Liebeslied zu produzieren, das den höchsten ästhetischen Ansprüchen genügt. Mit seiner Komposition Something befand sich George Harrison nun endlich auf Augenhöhe mit den beiden Oberbeatles John und Paul. An der das Abbey Road Album abschließenden Song Suite war George allerdings als Komponist nicht beteiligt. Diese zusammenhängende, ineinander übergehende Folge von kurzen Einzelsongs, nicht unbedingt ein auskomponierter großformatiger Songzyklus, sondern eher eine Montage von verschiedenen Songfragmenten, besteht ausschließlich aus mehr oder minder kurzen Songs aus der Schreibe von Paul und John. Auch Ringo war daran kompositorisch natürlich nicht beteiligt, zeigte sich aber begeistert vom Endprodukt, das er zum Besten zählt, was sie je produziert hätten.
The last section of Abbey Road, you know, I still think is for me one of the finest pieces we put together.
Paul erklärt das Zustandekommen dieser Songverbindung. Sie hätten jede Menge kurze einzelne Songideen vorliegen gehabt, John zum Beispiel den Kurzsong Polythene Pam, und so hätten sie aus all den Einzelteilen eine Art Medley zusammengestellt, was der zweiten Seite des Abbey Road Albums den Charakter und die Struktur einer Art Popoper gegeben hätte. Und das sei prima gewesen, weil sie dadurch all ihre noch vorhandenen Songideen auf eine gute Weise losgeworden wären.
We had lots and lots of bits of things. John had a bit of a song called Polythene Pam. And we hit upon the idea of medleying them all, which gave the second side of Abbey Road a kind of sort of, like an operatic kind of structure, which was quite nice because it got rid of all these songs in a good way.
She Came In Through the Bathroom Window ist einer von Pauls Kurzsongs innerhalb des Medleys, welches das Abbey Road Album beschließt. Produzent George Martin lobt alle Beteiligten und ist mit dem Album insgesamt sehr zufrieden.
It was a very, very happy album. Everybody worked frightfully well and that's why I'm very fond of it.
Die unvergleichliche Karriere der Beatles fand im Abbey Road Album einen krönenden Abschluss. Schon das Cover ist legendär. Das Foto des Zebrastreifens, über den die vier noch Beatles hintereinander drüber laufen, John vornweg im weißen Anzug, hinter ihm Ringo schwarz gekleidet, gefolgt von Paul barfuß im dunkelblauen Anzug, als einziger nicht im Gleichschritt, und am Ende George im Jeansdress, aufgenommen direkt vor den Abbey Road Studios, wo sie gerade ihr letztes Album eingespielt hatten. Dieses berühmte Foto, das zur Ikonografie der Popkultur gehört, wurde oft zitiert und parodiert, so zum Beispiel von den Red Hot Chili Peppers, von Booker T and the MGs, von Bub, den Ärzten, dem Rapper Kanye West, den Simpsons und so weiter. Auch 40 Jahre später pilgern noch immer Beatles-Fans zu der Londoner Kreuzung in der Abbey Road und überqueren den bekanntesten Zebrastreifen der Welt. Die Abbey Road Studios haben sogar eine Webkamera installiert, mithilfe der man im Internet ständig live zuschauen kann, wer gerade über den Zebrastreifen läuft. Und nicht selten kann man Passanten beobachten, die offenbar eingedenk des historischen Orts hintereinander wie Weiland die Fab Four den Zebrastreifen überqueren. Welche Blüten die geradezu kultische Verehrung dieses Coverfotos treibt, mag belegen, dass der weiße VW-Käfer, der zufälligerweise während der Fotoaufnahmen in der Abbey Road parkte und links im Foto mit lesbarem Kennzeichen zu sehen ist, dass dieser Käfer zuletzt 1999 versteigert wurde, und zwar für die stolze Summe von 34.000 D-Mark. Inzwischen steht der weiße Abbey Road-Käfer im Wolfsburger VW-Museum. Manchen Medien war es sogar eine Meldung wert, dass der amerikanische Tourist Paul Cole im letzten Jahr gestorben ist. Paul Cole stand zufälligerweise in einiger Entfernung auf dem rechten Bürgersteig neben einem schwarzen Polizeifahrzeug und ist auf der rechten Seite des Fotos zu erkennen. Weitaus mehr Beachtung fand allerdings Paul McCartneys Tod, den Verschwörungstheoretiker unter den Beatles-Fans schon um 1966 in die Welt gesetzt hatten und als weiteren Beweis das Abbey Road-Coverfoto heranzogen. Die Tatsache, dass Paul bzw. der Paul-Doppelgänger als einziger barfuß und nicht im Gleichschritt mit den anderen auf dem Fußgängerüberweg zu sehen sei und dass Paul darüber hinaus als Linkshänder auch noch die Zigarette in der rechten Hand hält, das alles wären deutliche, wenn auch verschlüsselte Hinweise auf Pauls Ableben. Auf diese Paul is Dead Verschwörungstheorie antwortete Paul McCartney 1993 mit seinem Album Paul is Life, dessen Coverfoto eine Nachstellung des Abbey Road Originalfotos darstellt, wobei das Foto Paul mit einem Bobtail-Hirtenhund auf dem Zebrastreifen zeigt. Das Originalfoto der Straßenüberquerung von 1969 kann man deuten als Übergang von den 60er Jahren in ein neues Jahrzehnt, von der Gruppe The Beatles zu den vier Solokünstlern. Bevor es so weit war, bereiteten sich die Beatles musikalisch noch ein würdiges Ende. Mit The End verabschieden sich der Kramladen und Volker Rebell.
Market fab.